Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Anfang dieser Medias Res-Woche begrüßt Sie Bettina Köster. Der Schock sitzt besonders den Menschen im texanischen El Paso sicher noch in den Knochen. Der Ort ist erschüttert durch die rassistischen Morde an 20 Menschen. Besonders makaber ist dieses Attentat auch deshalb, weil der mutmaßliche Täter seinen Anschlag angekündigt hat auf der als dubios bekannten Internetplattform 8chan. Das ist die Plattform, auf der auch der australische Attentäter das Massaker von Christchurch verbreitet hatte. Mehr über diese Plattform weiß Thomas Rudel. Er ist Redakteur bei Netzpolitik.org und Spezialist für Plattformregulierung. Und ihn fragte ich, wie gerade im Netz über 8chan diskutiert wird.
Zunehmend weniger kontrovers, als es noch vor einem Jahr möglicherweise der Fall war. Wie Sie ja schon sagten, ist es bereits der dritte Anschlag innerhalb eines halben Jahres, der auf dieser Plattform angekündigt wurde. Einer war eben der Christchurch-Anschlag in Neuseeland, dann eine Synagoge in Poway in Kalifornien und eben jetzt gerade kürzlich in El Paso. Und langsam scheint auch in den USA so ein bisschen die Geduld auszugehen mit diesen Plattformen. Also beispielsweise der Infrastrukturanbieter Cloudflare, der eben so wichtige Infrastruktur für diesen Dienst zur Verfügung gestellt hat. Der hat jetzt kurzerhand beschlossen, er hat die Schnauze voll, um das so zu formulieren, und hat den Vertrag entsprechend gekündigt. Allerdings ist diese Seite woanders im Internet bereits wieder aufgetaucht. Also so einfach ist dieses Problem natürlich nicht in den Griff zu bekommen.
Gehen wir vielleicht nochmal zurück zur Seite selbst. Ich habe gesagt, die ist bekannt. Sie haben auch gesagt, die drei Anschläge, also als dubios bekannt. Nazisprüche werden da durchaus auch verbreitet. Was sind das für Menschen, die da unterwegs sind?
Das ist eine gute Frage. Eine eingehende soziologische Untersuchung steht natürlich noch aus. Der Konsens ist derzeit, dass es sich in erster Linie vor allem um junge, frustrierte Männer handelt, die sich da gegenseitig zu einem immer größeren Tabubruch anstacheln. Also die Sprache und die Kommunikationsform auf dieser Plattform, wie auch beispielsweise auf dem Vorgänger oder auf dem Vorbildplattform 4chan, ist möglichst viel Rassismus, möglichst viele Todesfantasien auszuleben. Alles ist mit einer frauenfeindlichen, sexistischen Färbung versehen. Gleichzeitig hat sich da so eine Art ironischer Unterton für diese Art von Internetkultur etabliert. Das heißt, nahezu alles ist zur Not abstreitbar. Man kann sich ja die Hände dann anputzen und sagen, haha, das war doch nur Spaß, ich habe doch niemals zum Mord aufgerufen. Und diese Subkultur, die hat sich jetzt schon seit gut 10 Jahren entwickelt. Und wie man sieht, schwappt diese rhetorische Gewalt zunehmend in den tatsächlichen Alltag über.
Jetzt soll es sogar eine Art rechtes Ranking geben auf der Plattform, wie man beispielsweise mit welchen Waffen wie viele Menschen am besten töten kann. Ist das so?
Das ist eben ganz genau integraler Bestandteil genau dieser Subkultur. Da wird eben nicht nur gefachsimpelt über die beste Art von Waffen oder Anschlagstaktiken, um möglichst viele Menschen in den Tod mit sich zu reißen, sondern eben genau diese mehr oder weniger verwirrten jungen Männer, die beispielsweise auch ankündigen, jetzt nicht nur Unschuldige zu töten, sondern auch sich selbst. Die werden geradewegs als Helden gefeiert. Es werden Punkte gesammelt, wie viele Leute man inklusive sich selbst mit in den Tod reißt. Das heißt, das ist schon fast schon ein Spiel geworden, um sich gegenseitig anzustacheln und um noch mehr Verwüstung in die Welt zu bringen.
Das Portal ist ja angemeldet in den USA. Warum ist da bislang noch nichts gegen getan worden? Ist das US-amerikanische Recht einfach zu liberal dafür, dass man dagegen hätte angehen können?
Das ist definitiv eine politische Interpretationssache. Tatsächlich ist es so, dass die US-Verfassung ein sehr starkes Recht auf freie Meinungsäußerung verankert hat. Das heißt, so gut wie alles, bis auf wirklich explizite Aufforderungen oder konkrete Benennung von Anschlagszeitpunkten oder so, nahezu alles sonst auf dieser Plattform ist vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung in den USA gedeckt.
Jetzt haben Sie ja eben schon angedeutet, dass der Chef des IT-Sicherheitsdienstleisters Cloudflare und auch ehemaliger Begründer von 8chan angekündigt hat, dass er das Portal nicht länger schützen will und auch die Einstellung gefordert. Sie sagen, es wandert dann jetzt sowieso ab zu einem anderen Plattformbetreiber. Bringt denn sowas überhaupt irgendwas?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht jetzt noch nur mal, um das klarzustellen. Also der Gründer von 8chan, der mittlerweile mit der Seite nichts mehr zu tun hat, der ist mittlerweile vor 1 oder 2 Jahren ausgestiegen, der fordert eben tatsächlich die Schließung dieser Plattform. Wie glaubwürdig das ist mal eine ganz andere Debatte, glaube ich. Und eben dieser Dienstleister Cloudflare, der hat eben tatsächlich genau diese Plattform mittlerweile von der eigenen sozusagen von Produktpalette weggenommen. Die Sache ist die, dass da gibt es ja schon mittlerweile mindestens einen Präzedenzfall, der sehr ähnlich gelagert ist. Vor relativ genau 2 Jahren hat eben Cloudflare eine andere rechtsradikale, beziehungsweise in dem Fall explizite Nazi-Plattform, Daily Stormer, vom Netz geworfen, also von ihrer Infrastruktur. Was sich dann aber gezeigt hat, waren 2 Dinge. Einerseits ist diese Plattform einfach weitergewandert, im sogenannten Darknet, wo die Hürde, an dieser Debatte teilzunehmen, ein wenig höher gelegt worden ist. Andererseits ist diese Plattform, also Daily Stormer, mittlerweile ins ganz normale Internet wieder zurückgekehrt.
Das heißt, man steht dem ja eigentlich fast ohnmächtig gegenüber solchen Plattformen.
Das ist eine Frage, die bis jetzt noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Also im Prinzip ist es schon nicht schlecht, solchen Nazi-Strukturen die Kommunikation und das Organisieren so schwer wie möglich zu machen. Andererseits ist es halt eben so ein bisschen ein schwer lösbares Problem, wenn eine Plattform einfach über Nacht an einer ganz anderen Stelle wieder aufgemacht werden kann.
Müsste es vielleicht so eine Art Taskforce für das Darknet auch geben?
Solche Taskforcen gibt es im Prinzip schon. Also sowohl US- als auch deutsche Ermittler beobachten einschlägige Plattformen relativ genau. Die Sache ist natürlich, wie genau reagiert man, wenn tatsächlich so etwas passiert. Beispielsweise beim Anschlag in Christchurch, da hat die neuseeländische Polizei innerhalb von weniger als 1 Stunde reagiert. Also die haben diese Plattform offensichtlich im Blick gehabt. Aber da war das Kind natürlich schon längst in den Brunnen gefallen und die ersten Todesopfer zu beklagen.
Thomas Rudel war das von Netzpolitik.org zu dem Attentat in El Paso und die Auswirkungen der Ankündigung über das Portal 8chan. Wenn wir hier in Medias Res über Pressefreiheit berichten, schauen wir oft in die Länder, wo Journalistinnen und Journalisten verfolgt oder sogar ermordet werden. Es gibt aber eine ganze Reihe anderer Staaten, in denen Schreiben, Recherchieren und Senden ganz gut laufen. Das sind die Perlen der Pressefreiheit, wie wir sie in unserer Sendereihe genannt haben. Und dazu gehörte auch Uruguay. Das kleine Land wirkt auf der Landkarte ein bisschen wie eingeklemmt zwischen den Riesen Argentinien und Brasilien, in denen es politisch und auch medial oft turbulent zugeht. In Uruguay ist es viel ruhiger. Wie das kommt, hat Aglaya Dane recherchiert.
Treffen sich 2 Uruguayer auf der Straße, ist die erste Standardfrage. Todo tranqui, alles ruhig. Die Standardantwort lautet Todo tranqui. Das kann man durchaus metaphorisch verstehen für die Stimmung in dem kleinen südamerikanischen Land. Tendenziell unaufgeregt. Und das gilt auch für die Berichterstattung. Luis Curbelo ist Sprecher der Journalistengewerkschaft APO und sagt, dass es in Uruguay weniger soziale Konflikte gibt als in anderen lateinamerikanischen Ländern. Es gäbe eine relativ stabile Demokratie und eine entwickelte politische Kultur.
Dazu kommt, dass die Regierung die Arbeit der Gewerkschaften und der Tarifkommission schützt. Das hat auch Auswirkungen auf die Pressefreiheit, weil das sicherstellt, dass Journalisten auch finanziell unabhängig sind.
La independencia de criterio para el trabajo de los comunicadores.
Während die Nachbarländer Brasilien und Argentinien regelmäßig erschüttert werden von Korruptionsskandalen, Bandenkriminalität und politischen Umwälzungen, regiert in Uruguay seit 15 Jahren relativ lautlos ein Mitte-Links-Bündnis. Allerdings, wirtschaftliche Probleme, Armut und Korruption gibt es auch hier. Und eine Krise der Printbranche.
Wie überall in der Welt sind Anzeigen die Haupteinnahmequelle für private Medien. Das heißt, dass Unternehmen Einfluss haben auf redaktionelle Inhalte, kann nicht ausgeschlossen werden. Aber das geht nicht so weit, dass jemand, über den Skandale öffentlich werden, keine Strafe fürchten muss. Es sind Unternehmer wegen Korruption verurteilt worden, ausgelöst durch eine investigative Recherche.
Uruguay hat als Land so viele Einwohner wie Berlin, etwa 3,5 Millionen. Dementsprechend ist das Mediensystem übersichtlich. Es gibt 4 staatliche Radiosender und einen staatlichen Fernsehkanal, die aber gerade in ihren Nachrichtenprogrammen recht neutral berichten. Dazu gibt es eine Reihe privater Anbieter und 3 große Tageszeitungen. Die traditionsreichste ist El País. Es gibt in Uruguay durchaus eine kleine, aber sichtbare intellektuelle Mittelschicht, die sich mit einer Zeitung oder einem Tablet ins Café setzt und bereit ist, für guten Journalismus zu zahlen. Trotzdem wächst der Druck. Das merkt auch Thomas Urwitz, der seit 8 Jahren für El País schreibt.
Die Ressourcen werden knapper, Mitarbeiter entlassen. Das bedeutet, dass wir weniger Zeit und Mittel haben, gut und tief zu recherchieren. Und uns auch mal vor Gericht mit mächtigen Gruppen anzulegen, wenn es nötig ist.
Urwitz recherchiert zu innenpolitischen Themen. Die Cannabis-Legalisierung, die Probleme im Bildungssystem, Einwanderung. Dass Uruguay ein so übersichtliches Land ist und so viel Wert darauf legt, dass alles tranqui, möglichst ruhig abläuft, daran sieht er auch eine Gefahr, dass sich Journalisten selbst zensieren.
Wir kennen uns hier alle. Da überlegt man sich genau, mit wem man sich anlegt. Ein Beispiel ist der Fußball. Der Sport ist quasi Religion hier. Nehmen wir den Skandal um den ehemaligen FIFA-Funktionär Eugenio Figueiredo. Ein Uruguayer. Inzwischen sitzt er im Gefängnis, aber fast alles, was Medien über ihn ans Licht gebracht haben, haben Journalisten im Ausland recherchiert und nicht hier. Denn wer bei diesem Thema recherchiert, endet schnell im persönlichen Umfeld, bei Kollegen oder Familienangehörigen.
Nos conocemos todos ist noch so ein Standardsatz der Uruguayer. Wir kennen uns alle. Das hat auch Vorteile, denn die Wege sind kurz. Es ist eine Behaglichkeit, in der sich auch die Journalistin Isabel Prieto Fernandez lange Zeit sicher gefühlt hat, bis vor 2 Jahren auf sie geschossen wurde.
Ich hatte danach sehr viel Angst und ich war verwirrt, denn ich hatte keine Ahnung, wer dahinter steckt. Als investigative Journalistin hatte ich ja so viele Themen recherchiert, manchmal gleichzeitig. Ich habe mich natürlich gefragt, woher der Auftrag kommt.
Isabel Prieto Fernandez weiß bis heute nicht, warum auf sie geschossen wurde. Sie weiß nur, dass sie kurz zuvor während einer Recherche mit einem Polizeikommissar in einen Konflikt geriet und darüber auch in der Zeitung El País berichtete. Das schlug Wellen, sogar bis ins Innenministerium. Es gibt Themen, die in Uruguay durchaus delikat sind, das sagt auch ihr Kollege Thomas Urwitz. Er ist vorsichtig bei Recherchen zu den Barras Bravas beispielsweise, den Fußball-Hooligans oder auch im Bereich Drogenhandel. Also todo tranqui in Uruguay? Ja, aber mit Einschränkungen.
Aglaya Dane über eine weitere Perle der Pressefreiheit, Uruguay. Politiker twittern ja gerne, Journalisten auch. Aber wie professionell nutzen sie eigentlich soziale Medien für ihre Recherchen? Genau das wollte Florian Winterlin wissen und hat sich an eine Studie gemacht. Unter anderem für seine Doktorarbeit an der Universität Münster. Dabei ist er ganz praktisch vorgegangen und hat sogenannte Leitfaden-Interviews mit Journalistinnen in ganz unterschiedlichen Medien befragt. Von Online-Expertinnen bis zu Radiojournalisten. 280 insgesamt. Das ist zwar nicht repräsentativ, aber gibt sicher schon mal einen guten Überblick. Ich habe Florian Winterlin gefragt, wann werden Twitter und andere soziale Netzwerke eigentlich in erster Linie genutzt?
Also in erster Linie werden soziale Medien von Journalistinnen dann verwendet, wenn kein anderes Material zur Verfügung steht oder wenn es sehr schnell gehen soll. In meinem Fall war es so, dass ich mich hauptsächlich mit Krisenberichterstattung auseinandergesetzt hatte, wo beide Punkte ja mehr oder weniger erfüllt sind. Kommt so ein bisschen auf den Ort der Krise an, wie da die Zugänglichkeit zu anderen Quellen ist. Aber generell kann man sagen, dass Social Media Material eher so die Funktion eines Lückenfüllers oder der Ergänzung von klassischen Quellen hat, als dass es jetzt die alleinige Quelle ist, auf die sich Journalistinnen bei ihren Beiträgen stützen.
Und wie routiniert können Sie mit den Informationen, die Sie dann bekommen, umgehen?
In den Interviews, ich habe ja 12 Leitfaden-Interviews mit Expertinnen dann noch geführt, die vertiefend auf das Thema eingegangen sind. Die haben sich natürlich beschäftigen sich tagtäglich damit, weil sie in den jeweiligen journalistischen Organisationen die Expertinnen sind. Die Journalisten haben aber auch davon berichtet, dass das eben nicht in allen Fällen tatsächlich auf die Kolleginnen zutrifft, sondern dass sie als Expertinnen für die Social-Media-Inhalte dann auch Schulungen beispielsweise anbieten und so weiter. Also versuchen, so den Umgang mit Social Media als Materialquelle besser in journalistische Abläufe zu integrieren.
Das heißt, es sind immer noch Expertinnen in den Redaktionen und die anderen sind da weniger versiert, kann man das so sagen?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also es gibt auch das Modell, dass zum Beispiel kleine Gruppen sich darum kümmern, dass zu aktuellen Ereignissen zum Beispiel Twitter-Listen erstellt werden, wo verifizierte Accounts eingetragen werden oder dass gleich ganzes Material geprüft wird und eben für die Kolleginnen dann jeweils zur Verfügung gestellt wird. Also dass dann praktisch so eine Art Sammelbecken für verifizierte Social-Media-Inhalte als Dienstleistung auch für die Kolleginnen entsteht.
Ist das auch der Grund, also dass praktisch die anderen Journalisten es für sie nicht so üblich ist, sage ich jetzt mal, in sozialen Netzwerken zu recherchieren, dass es auch in der Normalsituation, also einer Nicht-Krisensituation, weniger genutzt wird?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Grund. Ein weiterer Grund ist auch, dass diese Art von Quelle, also von Nutzern gepostetes Material, was über Social Media verbreitet wird, eben viele journalistische Standards nicht erfüllt, die halt klassisches, sag ich mal, Agenturmaterial oder Korrespondentenmaterial routinemäßig erfüllt. Also dass solche Fragen wie die W-Fragen direkt beantwortet werden, dass eben noch mehr Kontext gegeben wird und auch, dass einfach die Quelle sofort klar ist, wer das gesagt hat und wann und wo.
Technische Lösungen werden selten gewählt, um Inhalte zu verifizieren. Woran liegt das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also in der Regel dient Social Media eben nicht, also Social Media Material nicht dazu, irgendwas zu belegen, sondern meistens dann eher so als Illustration für Informationen, die aus anderen Quellen gewonnen wurden. Und dementsprechend werden technische Verifikationsmöglichkeiten tatsächlich nur eingesetzt, wenn das Material eine so hohe Relevanz hat, dass es auch zeitlich einfach machbar ist, da auch technisch dem Ganzen weiter auf den Grund zu gehen, weil oftmals fehlen eben so die technischen Kompetenzen dann auch in den jeweiligen Redaktionen.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach in den Redaktionen passieren? Was müsste sich ändern, damit Recherche über soziale Medien einfach selbstverständlicher wird?
Also ein Journalist hatte so ausgedrückt in den Leitfaden Interviews, dass es vielleicht einfach eine Frage von Generationen ist, dass Social-Media-Recherche und die Verifikation noch mehr in die Journalistenausbildung integriert werden. Das kann entweder in-house geschehen oder, was auch eine andere Möglichkeit ist, die auch von vielen begangen wird, dass eben Tätigkeiten auch ausgelagert werden an externe Dienstleister.
Sagt Florian Winterlin, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Münster. Er hat bei seiner Journalistenbefragung festgestellt, dass soziale Medien noch nicht selbstverständlich bei der Recherche genutzt werden. So, und jetzt schauen wir noch nach Italien. Denn dort steht ein Radiosender vor dem Aus, der schon seit Ende der 70er Jahre eine echte Institution ist. Zumindest für politikaffine Italiener. Auf Radio Radicale, so heißt der einstige Piratensender, wurden Anti-Mafia-Prozesse genauso live übertragen wie beispielsweise Parlamentsdebatten. Aber der Regierungspartei ist der Sender ein Dorn im Auge. Und die Fans? Die sind brüskiert. Mehr über den aktuellen Streit hören Sie jetzt von Jörg Seiselberg.
Die Geschichte von Radio Radicale beginnt mit einem Regelbruch. In Italien konnte jahrzehntelang nur eine Handvoll ausgewählter Bürger die Debatten im Parlament verfolgen, auf der Zuschauertribüne. 1976, sagt der heutige Chefredakteur Alessio Falconio, habe Radio Radicale das Parlament für alle Italiener geöffnet. Im Parlament gibt es kleine Lautsprecher, über die man verfolgen kann, was in der Aula geschieht. Und ein Mitarbeiter hat gesagt, nehmen wir den Telefonhörer in die Hand, verbinden wir uns mit dem Radio und lassen das Land hören, was in der Parlamentsaula diskutiert wird. Die 70er Jahre, das war die Zeit des Radio-Dschungels in Italien. Jeder konnte ohne Lizenz einfach senden. Während alle anderen Privatradios vor allem auf Musik setzten, wurde bei Radio Radicale rund um die Uhr nur geredet. Sehr schnell wurden die Piratenübertragungen aus dem Parlament inklusive langatmiger Fragestunden zum ersten Markenzeichen des Senders. Es war eine Revolution, dass die Italiener das hören konnten, was die von ihnen gewählten Repräsentanten dort sagten. Es war eine Art Livestreaming, lange bevor dieses Wort existierte, vor 43 Jahren. Aus dem Parlament sendet Radio Radicale mittlerweile hochoffiziell und vom Staat bezahlt, immer noch an jedem Sitzungstag. Manchmal auch 1,5 Stunden aus dem Landwirtschaftsausschuss, der sich mit der Versorgungskette in der Büffelzucht beschäftigt. Die meistgehörte Sendung ist die Presseschau am Morgen, in der 2,5 Stunden lang die wichtigsten Artikel aus den italienischen Zeitungen vorgelesen und kommentiert werden. Legendär die fast täglichen Live-Hustenanfälle des kürzlich verstorbenen Moderators Massimo Bordin, der die Sendung 3 Jahrzehnte lang moderiert hat.
Quelle battaglie impostate da Pannella. Probabilmente. Ostia.
Die Fünf-Sterne-Bewegung will nun dem eigenwilligen Radio, das fast jeder in Italien kennt und das pro Tag 300.000 hören, den Geldhahn zudrehen. Unter anderem, weil das Streaming mittlerweile vom Parlament selbst durchgeführt wird und es einen eigenen Parlamentskanal im Fernsehen gibt. Die Anhänger von Radio Radicale rebellieren, Unterstützer wie der Journalist Enrico Borg werben für das Überleben auf Veranstaltungen, die selbstverständlich im Programm live übertragen werden. Radio Radicale ist wichtig, weil es ein wertvolles Gut dieses Landes ist. Es zeugt davon, was dieses Land in den vergangenen 40 Jahren gewesen ist. Denn Radio Radicale pflegt nicht nur das Ritual der Live-Sendung, sondern sammelt und archiviert auch alles, mit genauer Auflistung, wer was wann gesagt hat, mit sekundenexakter Längenangabe. Das Online-Archiv des Radios, für alle kostenlos im Internet zugänglich, ist eine Art elektronisches Geschichtsbuch Italiens. Parteitage, Kongresse von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Verbänden finden sich dort in voller Länge, aber auch bedeutende Gerichtsverfahren, zum Beispiel die großen Antimafia-Prozesse. Wie für seine politische Mutter, die Radikale Partei, ist auch für das Radio das Thema Rechtsstaat zentral. Kerngeschäft bleiben bis heute die stundenlangen Debatten im Parlament. Chefredakteur Falconio vertritt mit Inbrunst Überzeugung, es gebe nichts Spannenderes. Im Vergleich zu einer Talkshow ist es interessanter, bei einer Parlamentsdebatte zuzuhören. Dort gibt es ein wirkliches Gegeneinander der Positionen. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Im Fernsehen sind auch immer die gleichen Leute. Gegen die drohende Schließung von Radio Radicale machen die Oppositionsparteien mobil, aber auch die rechte Lega will den Sender erhalten. Eine Rolle spielt, dass diese Parteien generell die staatlichen Zuschüsse für Medien schützen wollen, von denen auch die parteinahen Zeitungen profitieren. Aber für Radio Radicale zahlt sich offensichtlich auch aus, dass hier stets alle Parteien von ganz links bis ganz rechts eine Plattform bekommen haben.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, ich bin Alexander Sepaskusarian, Chefredakteur des Mallorca-Magazins. Das ist die deutschsprachige Wochenzeitung auf Mallorca, erscheint seit 1971. Und was uns derzeit sehr beschäftigt, ist der Besuch der spanischen Königsfamilie auf Mallorca. Am Mittwoch steht ein sehr großer Termin an, auf den wir uns jetzt gehörig vorbereiten. Da kommt der spanische Ministerpräsident auf die Insel, um sich mit König Felipe zu treffen und ihn zu konsultieren. Und dann gibt es am Abend eine große Einladung für die Spitzenvertreter der Balearischen Gesellschaft. Da werden dann über 400 Menschen zusammenkommen aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft. Und da werden dann alle mit dem König zusammen sein, ihn begrüßen, sich kurz austauschen. Das ist ein Highlight im Sommer auf Mallorca.
Und unser nächstes Highlight ist der Büchermarkt, den Sie gleich zuhören können. Und für Medias Res verabschiedet sich Bettina Köster.